Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio Dieres.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio Dieres. In New York verlangt der UNO-Sicherheitsrat eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. In der Krisenregion geht das Schießen und Bomben weiter. Russland pumpt bald wieder Gas nach Europa. Der Transit durch die Ukraine soll international überwacht werden. Europäische Autokonzerne spüren die Krise. Auch BMW und Renault haben erstmals seit Jahren weniger Autos verkauft. Jan Lambiel erhält den Schweizer Kleinkunstpreis. In der Westschweiz ist der Imitator längst ein ganz großer. Um 13 Uhr das Tagesgespräch im Vaporama Thun. Den tonnenschweren alten Dampfmaschinen geht die Kohle aus. Das heißt, es fehlen Gelder, um die technikgeschichtlich bedeutsame Sammlung in neuen Räumen unterzubringen. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Raphael von Matt.
Die Forderung der UNO nach einem Waffenstillstand in Gaza hat die Kriegsparteien bis jetzt nicht dazu gebracht, die Kämpfe zu beenden. Israels Regierung hält an der Weiterführung ihrer Offensive fest. Außenministerin Tzipi Livni betonte, Israel werde nur tun, was im Interesse der Sicherheit seiner Bürger und was nach seinem Recht auf Selbstverteidigung notwendig sei. Auch die palästinensische Hamas erklärte, sie lehne die Waffenstillstandsforderung der UNO ab, denn die Anliegen der Palästinenser würden nicht berücksichtigt. Hamas-Kämpfer schossen dann auch erneut Raketen auf den Süden von Israel ab. Russland will noch heute seine Gaslieferungen durch die Ukraine nach Europa wieder aufnehmen. Das teilt der Chef des russischen Monopolisten Gazprom nach Angaben der Agentur Interfax mit. Bedingung sei, dass die EU-Beobachter ihre Arbeit in der Ukraine aufnehmen. Sie sollen den Gastransit nach Europa überwachen. Eine entsprechende Vereinbarung mit der EU hatten Russland und die Ukraine gestern unterschrieben. Noch nicht gelöst ist allerdings das Hauptproblem des Gasstreits. Russland verlangt von der Ukraine höhere Preise für sein Erdgas, die Ukraine höhere Preise für die Durchleitung des russischen Gases. In London ist erstmals ein Mädchen zur Welt gekommen, das sicher kein Brustkrebsgen besitzt. Das Baby war zusammen mit 11 anderen Embryonen im Reagenzglas gezeugt worden. 6 der 11 Embryonen wiesen später das Brustkrebs-Risikogen auf und wurden aussortiert. In der Familie des Mädchens waren in früheren Generationen häufig Brustkrebsfälle aufgetreten. Ohne die Voruntersuchung und ohne die Auswahl bestünde eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Mädchen ebenfalls an Brustkrebs erkranken würde. Europäische Automobilkonzerne spüren die Wirtschaftskrise immer stärker. BMW hat 2008 zum ersten Mal seit Jahren weniger Autos verkauft. Im Vergleich zum Vorjahr ging der Absatz um gut 4% zurück. Ähnlich sieht es bei Renault aus. Der französische Autokonzern hat im letzten Jahr ebenfalls über 4% weniger Autos abgesetzt. Für den Kaufmännischen Verband Schweiz ist die Personenfreizügigkeit ein Erfolgsfaktor für die Volkswirtschaft. Er rät deshalb zu einem Ja bei der Abstimmung vom 8. Februar zur Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens mit der EU und auch zur Ausdehnung auf Rumänien und Bulgarien. Eine Ablehnung würde die wirtschaftliche Unsicherheit enorm verstärken, argumentiert der KV Schweiz. Die Exportwirtschaft würde empfindlich geschwächt und die Rezession in der Schweiz verschärft. Das restaurierte Bourbaki-Panorama in Luzern ist ein Publikumserfolg. Fast 70.000 Personen haben das Rundgemälde seit der Wiedereröffnung im letzten März besucht. Das sind gut 70% mehr als im langjährigen Durchschnitt. Das 10 Meter hohe und über 100 Meter lange Bild zeigt eine Szene aus dem Deutsch-Französischen Krieg im Winter 1871. Die geschlagene französische Armee, die an der Schweizer Grenze von der Bevölkerung versorgt wird. Die Restauration des Gemäldes kostete 9 Millionen Franken. Rund 3/4 davon stammten aus privaten Spenden, der Rest von der öffentlichen Hand. Die Armee von Sri Lanka hat nach eigenen Angaben die Kontrolle über die strategisch wichtige Straße übernommen, die zur Halbinsel Jaffna führt. Nach der Eroberung des Elefantenpasses werde diese jetzt vollständig von den Regierungstruppen kontrolliert, sagte ein Regierungssprecher. Jaffna ist seit Jahren in der Hand der Widerstandsorganisation der Befreiungstiger von Tamil Elam.
Der UNO-Sicherheitsrat in New York verlangt eine Waffenruhe im Gaza-Krieg. In der Region ist das Feilschen um die Modalitäten im Gang und kann dauern, der Krieg auch. Und unter den weltweiten Kundgebungen zu diesem Krieg war eine Feier im Berner Münster etwas Besonderes. Juden und Muslime gedachten gemeinsam der Opfer. Und Weitere Stichworte: Es ist derzeit kalt auf den Straßen und nicht alle haben einen warmen Platz. Mailands Flughafen soll zweitklassig werden. Die Wirtschaftsregion Lombardei wehrt sich. Jan Lambiel bekommt den Schweizer Kleinkunstpreis. Der Westschweizer imitiert alle und alles. Und Stoff fürs Tagesgespräch sind ein paar hundert Tonnen faszinierendes Altmetall im Vaporama Thun. Die bedeutsame Sammlung von Dampfmaschinen braucht Geld und neue Räume. Das Tagesgespräch im Vaporama um 13 Uhr im 1. und 4.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.715 Punkten, minus 0,6%. Der Euro wird zu 1.49,73 gehandelt, der Dollar zu 1.09,38. Das Wetter bis heute Freitagabend. Über dem Mittelland liegt Hochnebel mit einer Obergrenze bei 900 Metern. Dieser löst sich tagsüber nur stellenweise auf. Außerhalb und über dem Nebel scheint die Sonne. Im Flachland bleibt es frostig mit rund minus 4 Grad. In Lagen zwischen 1000 und 1500 Metern gibt es plus 2 Grad. Im Süden wird es zunehmend sonnig und bis 4 Grad warm. Am Wochenende bleibt es im Mittelland meist neblig und mit minus 4 Grad weiterhin kalt. Sonst scheint die Sonne bei 0 bis 4 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.36 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Lange wurde darum gerungen, bis letzte Nacht im UNO-Sicherheitsrat doch noch eine Resolution zu Gaza zustande kam. Israel und die Hamas werden darin aufgefordert, die Kämpfe sofort einzustellen. Aber bis jetzt ist es nur ein Stück Papier. Im Gazastreifen wird weiter geschossen und bombardiert. Daniel Voll.
Allem Anschein nach haben beide Konfliktparteien ihre Aktivitäten nochmals verstärkt. Militante Palästinenser feuerten rund 20 Raketen auf israelisches Territorium. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in der Nacht und am Morgen über 50 Ziele der Hamas angegriffen. Kriegsschiffe hätten auch auf Raketenabschussrampen im zentralen Gazastreifen geschossen. Bei den Angriffen der israelischen Armee wurden nach Angaben der palästinensischen Behörden mindestens 9 Menschen getötet. Dass der Aufruf des UN-Sicherheitsrats von den Konfliktparteien befolgt wird und wirklich zu einer Waffenruhe führt, ist unwahrscheinlich. Nach Agenturberichten berät das israelische Sicherheitskabinett im Moment zwar noch, ob es darauf eingehen soll. Die Hamas ihrerseits soll die Resolution aber bereits abgelehnt haben, weil sie den fundamentalen Ansprüchen des palästinensischen Volkes nicht entspreche, wie Agenturen einen Hamas-Sprecher zitieren. Unterdessen spitzt sich die humanitäre Lage im Gazastreifen weiter zu. Es gebe für die Bevölkerung keine sicheren Orte mehr, insbesondere seit Beginn der Bodenoffensive, sagte im britischen Fernsehen Allegra Pacheco von der UNO-Organisation für humanitäre Hilfe. Gefährdet seien insbesondere Kinder, wo die Opferzahlen um 250% gestiegen seien.
People are in danger in all places. There is no safe haven, no safe space for all the civilians, in particular children. Since the ground operations, the number of children killed has risen by 250%.
Das Einzige, was den Leuten helfen könne, sei ein Ende der Kampfhandlungen. Aber auch die Versorgung mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten wird immer schlechter. Vor allem, seitdem die UNRWA, das UNO-Hilfswerk für die palästinensischen Flüchtlinge, ihre Arbeit eingestellt hat, nachdem gestern 2 ihrer Mitarbeiter bei einem israelischen Angriff getötet worden waren. Die UNRWA werde ihre Arbeit erst wieder aufnehmen, wenn sie von der israelischen Armee die Garantie erhalten habe, dass alle israelischen Soldaten wüssten, dass sie nicht auf UNO-Transporte schießen dürften, sagt UNRWA-Sprecher Christopher Gunness.
We have made it clear to the Israeli Army that we need an effective coordination mechanism. All soldiers know in the Israeli Army and are well aware of that UN clearly marked UN vehicles must not be attacked.
Garantien für einen solchen Koordinationsmechanismus habe seine Organisation bisher von der israelischen Armee aber nicht erhalten.
Kaum jemanden lässt kalt, was gegenwärtig in Gaza und im Nahen Osten passiert. Für morgen ist in Bern eine große Demonstration gegen den Krieg geplant, getragen von linken Parteien und friedenspolitischen Organisationen. Eine kleinere und stillere Kundgebung fand gestern Abend im Berner Münster statt. Der Anlass wollte sich bewusst abgrenzen von lautstarken Demonstrationen. Im Mittelpunkt stand keine politische Forderung, sondern das Gedenken an die Opfer. Elmar Plotzer war in Berner Münster.
Ein jüdischer Rabbiner, der in einer christlichen Kirche betet. Ihm zur Seite ein muslimischer Imam. Gemeinsam haben sie gestern Abend im Berner Münster Friedenskerzen entzündet. Und 150 Menschen waren gekommen, um der Opfer im Gazastreifen und in Israel zu gedenken. Mit Wünschen und Erwartungen.
Dass immer wie mehr Leute, immer wie mehr Gruppen von Menschen würden sich treffen und sich einsetzen für den Frieden. Nicht gegen irgendetwas, sondern für etwas.
Jeder Mensch, der daran denkt, am Frieden, dass das ein kleiner Beitrag ist.
Ich finde es einfach tragisch, dass zwei Völker, die eigentlich Brüder sind, seit Jahren eben so kriegen.
Es ist nicht mehr Zeit, um an Demonstrationen zu gehen, denkt mich, sondern zum Klagen und Trauer auszudrücken mit diesen Opfern auf beiden Seiten.
Dies fanden auch die Organisatoren der gestrigen Kundgebung im Berner Münster. Die Antikriegsdemonstrationen, die bereits stattgefunden hätten oder noch geplant seien, empfinde er nämlich als einseitig anti-israelisch, sagte Sidney Weil von der Veranstaltungsagentur Open Hearts. Er habe demgegenüber ein Zeichen des Miteinanders setzen wollen. Menschen verschiedener Religionen sollten gemeinsam an das menschliche Leid auf beiden Seiten denken. Idris Sulaye, ein Vertreter der palästinensischen Gemeinschaft in der Schweiz, erzählte gestern Abend, er mache sich große Sorgen um seine Familie und Freunde im Gazastreifen.
Ich bin im Kopf 24 Stunden mit der Familie. Manchmal esse ich nicht viel. Ja, ich denke immer an die Familie. Das tut mir nicht so gut und ich bin nervös.
Bei der Kundgebung im Berner Münster sollte nicht die Politik im Mittelpunkt stehen. Davon wich nur SP-Nationalrat Hans Wittmer ab, der in seiner Rede scharfe Kritik an der israelischen Regierung und der palästinensischen Hamas übte. Außerdem erhob er auch Forderungen an die Adresse des Bundesrates.
Er soll Schluss machen mit seiner einseitigen militärischen Begünstigung und rüstungsindustriellen Kooperation mit Israel.
Mit diesen klaren politischen Äußerungen waren nicht alle Teilnehmer der Kundgebung einverstanden. In den Kirchenbänken war da und dort stiller Unmut zu erkennen. Weniger polarisierend äußerte sich gestern Abend Rolf Bloch, der ehemalige Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebundes. Er äußerte nämlich einen Wunsch, den wohl alle teilten.
Ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass man zu einer Lösung kommt. Wie sie aussieht und wann sie eintritt, das ist das Einzige, was ich nicht weiß. Aber dass sie einmal kommen wird und muss, das glaube ich schon.
Auch wenn die Hoffnung momentan schwer fällt.
Es ist kalt in diesen Tagen und spüren tun das vor allem jene, die kein Zuhause haben. Viele sind das nicht, aber es gibt sie, die obdachlosen Einzelgänger, die in diesem Winter bei Nacht immer neu einen warmen Unterschlupf suchen oder auch im Freien übernachten. Toni Koller war ihnen auf der Spur in der Stadt Bern.
Wir sind in der Postgasse in der Berner Altstadt. Morgens um 8:30 geht hier jeden Tag das Stübli auf, eine Einrichtung der Kirchen der Stadt Bern. Lange Tische, einfache, aber bequeme Fauteuils, ein Team von Freiwilligen kocht Kaffee und hält ein Frühstück bereit. Heute ist es Heidi Horn.
Also die draussen schlafen, für die ist es natürlich schon sehr angenehm, weil sie am Morgen früh da reinkommen können und sich wärmen und es zum Morgen bekommen.
Einer von ihnen sitzt schon da. Er hat einen Laptop auf den Knien, sonst scheint er nicht viel zu besitzen.
Ich wohne nicht. Ich habe eine Unterkunft in einer Höhle, in einer Grotte. An der Aare, kurz vor dem Wehr. Ich nächtige dort eigentlich nur. Und das geht problemlos. Es gibt Schlafsäcke.
Das Postgassstübli ist ein Aufenthaltsraum für jene, die man gemeinhin Randständige nennt.
Das sind Arbeitslose, Trögler, Alkoholiker, Einsame, um einen halben Tag 30 bis 40 und hauptsächlich Männer.
Das Stübli in der Berner Altstadt ist winters und sommers in Betrieb. Wer hier ein- und ausgeht, ist nicht in jedem Fall obdachlos.
Für mich ist das zweite Heim eigentlich. Ich wohne schon in Wiesensteinstrasse. Um ein Einzelzimmer, oder? Ich stehe morgen auf, gehe zum Arzt meine Medikamente holen und dann komme ich ins Stübli. Am Morgen komme ich zum Morgen auch. Wir kann ein bisschen plaudern untereinander, wir kann gemütlich Zeitung lesen. Von dem her finde ich das ideal, oder?
Eine wärmende Ecke, um den Tag zu verbringen.
Ich bin froh, dass es die Postgasse gibt hier in Bern. Im Winter bin ich schon mehr drin, wegen der Kälte. Ja. Und dass auch ein bisschen unter Leuten ist.
Zum Übernachten in der winterlichen Kälte, sagen die Sozialbehörden, ist in Bern niemand gezwungen.
Viele gehen in die Nachtschlafstelle oder irgendwo haben sie Unterkünfte. Man bietet sie anbieten. Aber es gibt auch solche, die einfach nicht wollen, die frei sein wollen.
Freiheit, Freiwilligkeit ist in diesem Zusammenhang ein relativer Begriff. Aber es gibt jene, die damit leben und sich Jahr ein, Jahr aus in versteckten Plätzchen draußen niederlassen, auch im Winter.
Ja, das ist im Zeitraum so draußen. Im Moment keine Wohnung. Nachtschlafstelle bin ich nicht zufrieden. Das ist nicht gut. Da ist Lärm. Die Leute wissen, wie teilweise wollen. Es hilft, einen guten Schlafsack zu haben und ein bisschen abgehärtet zu sein. Es wird zu weit, aber es ist schon hart, muss ich sagen. Dann muss der Winter da. Ich suche mal über so Plätze, wo ich gerade von der Polizei gestört werde. So. Das ist noch nicht einfach. Sie kommen dann, weil man zusammen rum und gehen muss. Das ist schon noch mühsam.
Laut dem kirchlichen Sozialberater für die Postgaststube sind es in Bern etwa 15 Personen, die zurzeit so oder ähnlich durch den Winter gehen. Rom gegen Mailand, die italienische Hauptstadt gegen die wichtigste Wirtschaftsregion des Landes. Dieser alte Konflikt bekommt in diesen Tagen neue Nahrung. Denn in wenigen Tagen, am 13. Januar, geht die marode Fluggesellschaft Alitalia eine Partnerschaft mit Air France und KLM ein und soll damit modernisiert werden. Brisant dabei, die neuen internationalen Partner der Alitalia wollen den Flugverkehr im Römer Flughafen Fiumicino konzentrieren, auf Kosten von Mailand mit seinem Flughafen Malpensa. Aber dagegen gibt es Widerstand im Norden. Die Unternehmer in der Lombardei und Umberto Bossis Lega Nord wollen diese Zurückstufung nicht akzeptieren. Rolf Pellegrini.
In Mailand saßen Dutzende von gewichtigen politischen und wirtschaftlichen Repräsentanten der Lombardei um einen langen Tisch, um zu sagen, so gehe es nicht. Malpensa könne nicht sang- und klanglos zu einem drittklassigen Flughafen degradiert werden. Tausende von Arbeitsplätzen stünden auf dem Spiel. Umberto Bossi traf sie seinerseits mit seinem Freund Silvio Berlusconi, dem er am Vortag beschieden hatte, er habe mit der Wahl von Air France KLM als Partner der neuen Alitalia einen riesen Blödsinn gemacht. Nach dem Treffen gab sich Bossi erstaunlich zuversichtlich, die Lufthansa sei noch immer an einer Beteiligung interessiert. Woher er diese Gewissheit hat, bleibt dunkel. Fest steht, nicht nur die Lega, sondern die Lombardei, die zählt, die Handelskammern, die Politiker wollen von Air France nichts wissen, aber ersehen sich die Lufthansa als Partner herbei. Begreiflich, mit Air France wird Fiumicino als Hauptflughafen Italiens behandelt, Malpensa hingegen zu einem bloßen Zulieferflughafen für Rom und Paris hinuntergestuft, mit der Lufthansa hingegen wäre das anders, hofft man. Air France will Fiumicino als Hauptflughafen, weil es keine Konkurrenz direkt vor der Haustür in Mailand wünscht. Aber Air France nicht als Partner zu wählen, das konnten sich die Italiener nicht leisten, denn sonst wäre eine Konventionalstrafe von 200 bis 300 Millionen Euro fällig geworden. Für die Lombarden ist jetzt guter Rat teuer. Ihnen bleibt nur übrig, Druck auf den Mailänder Berlusconi auszuüben, damit sich dieser einsetzt, dass möglichst bald die von Alitalia Air France nicht genutzten Flugslots für andere Gesellschaften freigegeben werden, die dann von Malpensa aus starten könnten. Aber das Ganze geht nur, wenn Air France sich nicht querlegt, weil es eben neue Konkurrenz ausschließen möchte. So oder so meinen schon jetzt alle Experten in Italien, die neue Fluggesellschaft werde mit deftigen Schulden starten als Minigesellschaft und in nicht allzu langer Zeit von Air France gefressen werden.
Unser Nachbarland, das Fürstentum Liechtenstein, ist unter Druck. Der Steuerstreit mit Deutschland und den USA hat das Land aufgewühlt. Die Vorwürfe, das Fürstentum sei ein Hort für Schwarzgeld und locke Steuerhinterzieher an, geben zu reden. Der Druck von außen wird bei den Wahlen Anfang Februar voraussichtlich keine großen Veränderungen bewirken, aber er hat Spuren hinterlassen. Auslandredaktor Franco Battel hat versucht, die Stimmung einzufangen in Liechtenstein, im Gespräch mit drei ganz verschiedenen Menschen.
Schwester Alma Pia stammt aus Slowenien, kam aber schon vor 66 Jahren nach Liechtenstein, genauer nach Schaan, ins Kloster St. Elisabeth. Was sagt sie und was sagen ihre Mitschwestern dazu, dass in Liechtenstein viel Schwarzgeld gehortet wird?
Mir tut das sehr leid und praktisch uns allen. Weil uns ist ja schon bewusst, dass die Armen arm sind, weil die anderen unrechtmäßig reich werden.
Manche im Land seien der Versuchung erlegen, schnell viel Geld zu verdienen. Schwester Alma Pia mit ihren 81 Jahren erinnert sich aber auch noch an ganz andere, an sehr harte Zeiten.
Ich weiß, wie arm Liechtenstein war und wie arm auch wir Schwestern waren. Und das schnelle Reichwerden ist sowieso sehr gefährlich, weil sich die ganzen Strukturen überwerfen nicht entwickeln können.
Den schnellen Reichtum, den sehe man beispielsweise auf der Straße an den vielen teuren Autos, die im Land herumfahren. Die Schwester gibt aber auch zu bedenken, dass es Liechtenstein heute nur so gut gehe, weil die Leute fleißig seien. Und zusätzlich zum Fleiß gäbe es eine weitere Tugend, die Großzügigkeit.
Ich möchte ganz fest betonen, Liechtenstein hilft auch viel, und zwar weltweit.
Von der Schwester und vom Kloster hoch über Schaan nun hinunter ins Zentrum von Vaduz zum Treuhänder Thomas Zwiefelhofer. Die Vorwürfe aus Deutschland, Liechtenstein sei eine Fluchtburg für Steuersünder, trafen ihn und seine Treuhänderkollegen ganz direkt.
Cool wegstecken kann man solche Sachen sicher nicht. Auf der anderen Seite von Zukunftsangst oder von großen Befürchtungen zu sprechen, wäre vielleicht auch übertrieben.
Trotzdem, seit der Steueraffäre ist das Geschäft schwieriger geworden, neues Geld fließt spärlicher. Sind die goldenen Jahre vorbei?
Liechtenstein hatte wirklich ein paar Jahrzehnte einen großen Standortvorteil und hatte ein paar schlagend gute Produkte. Und die Frage wird sein, gelingt es uns, neue gute Produkte zu entwickeln, mit denen wir weiterhin international kompetitiv sind?
Solche Finanzprodukte, zum Beispiel Stiftungen oder Trusts, wurden und werden aber oft dazu missbraucht, Schwarzgeld zu verstecken. Kann es der Treuhänder verantworten, Geld zu verwalten, von dem er weiß, dass es im Herkunftsland nicht versteuert wurde? Zwiefelhofer spielt den Ball zurück.
Der Kunde muss selbst entscheiden, ob er seinen Pflichten nachkommt, ob er auf der Autobahn zu schnell fährt oder ob er seine Steuern bezahlt. Das ist für uns einfach eine Frage, die der Kunde auch selber mit seiner Moral vereinbaren muss.
Die Moral, das sei eine schwierige Frage, sagt auch Roger Beck. Er ist Amateurfußballer beim FC Balzers und Spieler der liechtensteinischen Nationalmannschaft. Er sitzt in einem Café in Vaduz. Da sei einiges über sein Land hereingebrochen. Als Fußballer sei er aber nie darauf angesprochen worden, auch nicht beim WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland. Sein Land zu vertreten, mache ihm nach wie vor Spaß.
Ja, ich bin immer noch stolz, Liechtenstein zu sein, auf jeden Fall. Also das steht außer Frage.
Ein wenig Trotz mag da schon mitschwingen. Warum ist er denn stolz auf sein Land?
Vielleicht ist es ja auch etwas Spezielles, dass ein Kleinstaat so kritisiert werden kann, muss er ja auch was geleistet haben in einem gewissen Maße.
Liechtenstein sei ja nicht nur wegen des Bankgeheimnisses groß geworden, sondern auch wegen seiner Industrie. Das gehe oft vergessen. Der Amateurfußballer Beck hat Jus studiert, arbeitet aber weder auf einer Bank noch im Treuhandwesen. Wie sieht der die Zukunft?
Ich glaube, dass Liechtenstein vielleicht kleine Abstriche machen muss, was der Wohlstand anbelangt, dass es nicht mehr so einfach sein wird, schnell gutes Geld zu verdienen. Aber ich glaube trotzdem, dass Liechtenstein den Weg ganz sicher finden wird.
Das bröckelnde Bankgeheimnis und dazu die weltweite Wirtschaftskrise. Ob tatsächlich ein Teil des großen Wohlstandes verloren geht, das beschäftigt heute viele Liechtensteiner.
Ihr hier erst macht der Bundesrat Pascal Couchepin oder Ex-Bundesrätin Ruth Dreyfus so richtig zu Stars in der Westschweiz, der Stimmenimitator Jan Lambiel. Der Walliser karikiert seit Jahren Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft und ist in der Romandie inzwischen selbst ein Star, vor allem wegen seiner Auftritte in La Soupe, einer Live-Sendung des Westschweizer Radios. Nun erhält dann Jan Lambiel den diesjährigen Schweizer Kleinkunstpreis. Martin Heule über den frechen Parodisten.
La Soupe findet im Radio vor Publikum statt und rund ein Dutzend Kabarettisten treten mit Nummern auf, in denen sie auf die Aktualität reagieren. Dazu kommt auch jede Woche ein prominenter Gast, der manchmal bissig, manchmal liebenswürdig durch den Kakao gezogen wird. Jan Lambiels Auftritte als Bundesrat, Nationalrat oder als lokaler Politiker sind in der Regel von seinen Kabarettistenkollegen geschrieben. Er leiht ihren Texten seine Imitationskunst. Die liebste Figur des Walliser Imitators ist der Walliser Pascal Couchepin. Wie ein zeichnender Karikaturist überzeichnet er die Züge der Person. Lambiels Couchepin etwa beharrt immer darauf, als Präsident angesprochen zu werden. Zu ihm gehört auch, dass er immer die gleichen Französischfehler macht, was dem wirklichen Couchepin selten passiert. Hier in einer Aufnahme am Morgen, als Couchepin Bundespräsident wurde, beim Aufwachen bei Muttern.
Oh, Biquet, le réveil a sonné, debout.
Président! Président! C'est moi, Pascal Couchepin, que depuis hier, je suis être président!
Ah, oh, mais arrête de gueuler comme ça, on le sait que t'es président!
Président!
Die Freude Couchepins ist perfekt, als er erfährt, dass 2008 ein Schaltjahr ist, somit die Präsidentschaft einen Tag länger dauert.
Eh oui, comme ça vous serez président pour l'Eurofoot, les Jeux Olympiques.
Mettez-vous tu, non, que ça n'a rien à voir. 2008, que c'est une année bisextale. Je serai président un jour de plus, merci!
Eine andere Lieblingsfigur Lambiels, aber auch des Publikums, ist Bundesrat Leuenberger, der immer zuerst geweckt werden muss und seine Ankündigung, die SBB solle privatisiert werden, sei nur ein Witz gewesen.
Moritz Leuenberger, bonjour.
Bonjour.
Mais alors, vous avez fait un coup politique cette semaine en annonçant la privatisation des CFF.
Mais non, c'était un gag. Moi, je fais parfois des gags pour rigoler, pour détendre l'atmosphère.
Schon 13 Jahre sei er im Amt, erzählt weiter Bundesrat Leuenberger, und noch immer verstehe er nichts von Energie.
Moi, ça fait 13 ans, je suis là et je comprends toujours rien à ces trucs d'énergie.
13 ans?
Oui, 13 ans, c'est long. Hein? Ouais. Bon, de toute façon, moi, je m'en fous parce que je vais partir à la fin de l'année.
Vous allez démissionner?
Mais non! C'est un gag!
Oh bah, vous m'avez fait peur, on a encore tellement besoin de vous.
C'est vrai?
Mais non! C'est un gag!
Jan Lambiel ist auch ein exzellenter Sänger. Zur Hochzeit von Nationalrat und CVP-Präsident Christoph Darbele etwa hat er Jacques Brels «Dans un mille temps» dem sehr medienwirksamen Ereignis angepasst. Das Lied ist der Frau von Darbele gewidmet, die bald nur noch das Telefon und den Laptop in ihrem Bett habe.
Qu'il a surtout épousé les médias.
Jan Lambiel, der den Schweizer Kleinkunstpreis erhält.
Das war eine Sendung von Schweizer Radio Dieres. Mehr Informationen zu unseren Sendungen, die Sie auch nachhören oder herunterladen können, finden Sie auf unserer Webseite www.dieres.ch.